Ja, guten Morgen. Danke vielmals, Magdalena. Vor was beugst du deine Knie? Das ist so die Frage, oder? Und vielleicht hast du mich da gesehen im Trailer, oder? Ich bin wahrscheinlich jetzt eher einer, der seine Knie beugt hat vor dem Stress, vor der Demotivation. Und so ein bisschen die Frage an dich ist, mit wem kannst du dich mehr identifizieren, wenn du jetzt am Morgen denkst? Montagmorgen. Eher so Typ Karin, also das ist die Dame, oder? Die heute moderiert, yes, arbeiten, mega cool, hey, ich sehe nur Chancen in meinem Geschäft. Ich sehe wachsende Umsatzzahlen, ich sehe ein mega gutes Team motiviert. Oder bist du so der Typ ich, gell? So, oh Mann, das Dümmste, was es gibt, ist arbeiten, ich habe überhaupt keine Lust. Du musst wissen, du verbringst relativ viel Zeit in deinem Leben am Arbeitsplatz. Und darum haben wir gedacht, es macht Sinn, eine Serie darüber zu machen. Eine Serie, die einfach das Thema mal vertieft. Christ sein, wie können wir unser Potenzial entfalten am Arbeitsplatz? Und wenn man über so Themen redet, hast du immer zwei Flügel, oder? Du hast mehr den heilenden Flügel. Also den heilenden Flügel in Bezug auf den Arbeitsplatz wäre eher vielleicht Mobbing, hast keine Erfüllung, irgendwie vielleicht ein schwieriges Klima in der Arbeitsstelle oder auch der befördernde Flügel, oder? Hey, wie könntest du vielleicht dich noch weiterentwickeln? Wie kannst du positiv prägen? Wie kannst du einen Unterschied machen für Gott? Und wir haben uns wirklich gesagt, wir möchten in dieser Serie vor allem auch den befähigenden Flügel anschauen. Wir werden schon auch auf den heilenden Flügel eingehen, werden ein paar Sachen anschauen, aber Schwergewicht ist wirklich, wie kannst du dein Potenzial entfalten am Arbeitsplatz? Du wirst so viel Zeit von deinem Leben, oder vielleicht bist du auch schon ein bisschen älter, und schaust zurück an deinem Arbeitsplatz verbringen. Du siehst deine Arbeitskollegen, wenn du in der normalen Woche den Schlaf abzählst, siehst du mehr als deine Ehepartner. Hast du das gewusst? Also es ist eine mega Frage, wie gehen wir mit dem um? Und ich habe gerade zwei Bilder mitgebracht zum Sonntagmorgen oder Sonntagmendig. Also am Sonntag fühlst du dich so. Halleluja, oder? Und du fühlst dich am Mendig. Genau. Oder kennst du das, oder? Das ist der Sonntagmendig-Graben. Und wir haben gemerkt, so ein bisschen in der christlichen Geschichte hat man wie eine Unterteilung gemacht. Man hat so gesagt, wenn du in den Gottesdienst gehst, wenn du in Kirchen investierst, wenn du in Gemeinde investierst, das ist heilig. Das ist so das Heilige. Und gehen arbeiten, das musst du halt auch noch, musst du irgendwie dein Geld verdienen. Das ist ein Dualismus. Ich möchte es dir vorstellen anhand von einem Buch, das ich gerade lese. Und da beschreibt einer so ein bisschen das Leben von einer Base, die er war, für Jugend mit einer Mission. Das war übrigens Magdalena, also nicht auf dieser Base, aber auf einer anderen. Und er beschreibt so ein bisschen den Dualismus, oder? Es waren gute Zeiten, schreibt er rückblickend über diese Zeit. Und wir erlebten mehr und mehr, wie der Heilige Geist wirkte und unsere Evangelisation und Ausbildung in Deutschland effektiver wurden. Aber immer wieder gerieten wir in denselben internen Konflikt. Wir hatten Dienst- und Einsatzmitarbeiter. Die Lehrer, Evangelisten, Schul- und Dienstteamleiter. Außerdem gab es unterstützende Kräfte, Köche, Gärtner, Sekretärinnen, Buchhalter, Grafiker, Automechaniker, Mitarbeiter für die Gästebetreuung und Hausmeister. Zwischen diesen beiden Gruppen kam es immer wieder zu Spannungen, zu Missverständnissen und Verletzungen. Zum Teil lag das einfach an der Kommunikation, aber es gab auch noch eine tiefere Ursache. Wir hatten eine Zweiklassengesellschaft entwickelt, in der manche Leute die wichtigen Sachen machten und andere sie dabei nur unterstützten. Wert und Bedeutung unserer Arbeit wurde einer Hierarchie unterworfen. Und die Unterstützer fühlten sich benachteiligt. Ohne dass uns das bewusst war, hatten wir uns in die klassische Situation eines Dualismus hineinmanövriert, der zwischen geistlich und säkulär unterscheidet. Also ich habe so einen spannenden Text gefunden, gell? Auf der einen Seite eben, hast du so ein Base, dann hast du so die Lehrer, die Evangelisten, das sind so ein bisschen die Heiligen, oder? Das sind so die Wichtigen. Und nebenan hast du so Gärtner und die fürs Housekeeping schauen und so weiter und die braucht es halt auch noch. Und manchmal in unserem Kopf als Christ ist das unser Denken. Hey, in der Kirche mitschaffen, das ist so das Heilige. Wenn wir es erzählen, ist das Heilige. Und arbeiten gehen wir halt auch noch. Es hat im Jahr 2004 ein Weltevangelisationsforumstag in Pattaya, Malaysia. Und wir haben dort über die Weltevangelisation blühtet, all die gescheiten Evangelisten der Welt. Und wir haben dort als Hauptthese gesagt, es ist Zeit, um den Dualismus aufzulösen. Gott wird einen neuen Aufbruch schicken am Arbeitsplatz. Ich möchte ein Zitat vorlesen, das ist jetzt nicht von einer christlichen Homepage, Rund ein Drittel unserer kompletten Lebenszeit verbringen wir am Arbeitsplatz. Das ist nach dem Schlafen die zweithäufigste Beschäftigung. Und damit auch mehr Zeit, als wir üblicherweise mit dem Partner, der Familie oder mit Freunden verbringen. Hey, wir sind so viel in unserem Leben am Arbeitsplatz, lass uns die Zeit nutzen. Wir haben eine Serie von 8 Sündungen. Ich möchte einen Überblick geben über die Themen, die wir haben. Heute ist, also nächstes Sonntag, wird der Reto Siegers predigen über Gottes Vision am Arbeitsplatz. Dann, wie arbeite ich erfolgreich? Wie präge ich das Arbeitsklima positiv? Wie gehe ich mit Konflikten am Arbeitsplatz um? Wie erzähle ich am Arbeitsplatz von Jesus? Und wie kann Gott mich als Hausfrau, oder mega modern wie wir sind, auch als Hausmann gebrauchen? Das sind so die Themen, die wir miteinander durchgehen werden. Wir werden jeden Sonntag einen Interviewpartner haben, heute auch. Ich werde ihn später vorstellen. Ein spannender Interviewpartner, weil, gell, muss ich sagen, ich habe auch einen Arbeitsplatz, das ist ICF. Aber ich arbeite ja nicht klassisch wie ihr, so in der weltlichen, säkulären Welt. Das habe ich zwar auch gemacht, einen relativ einigen Teil von meinem Leben. Aber ich bringe dann vielleicht eher manchmal ein bisschen Theorie. Aber dann wird immer jemand kommen, der aus der Praxis aus ein Intro geht und seine Erfahrungen teilt. Und ich glaube, das wird eine spannende Serie. Dass wir so viel Zeit am Arbeitsplatz verbringen, das habe ich gemerkt, als ich 2 Jahre lang als Lagerist gearbeitet habe. Als wir das ICF zugegründet haben, seiner Zeit, das war ja noch vor dem ICF Luzern, haben wir noch kein Geld gehabt, um jemanden anzustellen, und ich habe als Lagerist gearbeitet. Und das war so ein himmeltraurig langweiliger Job. Also nichts gegen alle anderen Lageristen hier drin. Es gibt vielleicht auch spannende, aber also etwas Langweiliges konnte ich mir also nicht vorstellen. Das ist so gegangen. Also ich habe in einem Bücher-Zwischenhandel gearbeitet. Da kommst du eine Liste über. Auf dieser Liste steht, das eine Buch musst du holen im Regal 5G. Das andere Buch musst du holen im Regal 12C. Und dann nimmst du eine Liste, holst die Bücher, tust sie in ein Körbchen und dann nimmst du die nächste Liste und machst die nächste Runde. Das ist wie Formel 1 fahren, oder? Du gehst immer so rundum. Hey, und dann habe ich geschafft und mal auf die Uhr gemerkt, es ist erst 9 Uhr am Morgen. Weil das war so öd für mich, oder? Und dann habe ich geschnallt, ich werde so viel Zeit in meinem Leben an meinem Arbeitsplatz verbringen. Und meine Frage ist, was ist meine Einstellung dahinter? Komme ich jetzt in das Lager, wo ich vor allem dafür darum geschafft habe, dass ich Geld verdienen kann, nebst ICF, wo wir noch nichts zahlt haben? Oder einfach mit der Einstellung, ja, mache ich es halt einfach? Oder komme ich mit der Einstellung, hey, ich bin da, weil Gott ein Ziel hat dahinter, weil Gott mich will brauchen, weil Gott vielleicht will, dass ich etwas Positives reinlegen in die Firma. Und nach 2 Jahren Arbeiten, immerhin eine Person ist zum Glauben gekommen an Jesus und hat sich taufen lassen in einem Camp von uns. Dann. Also du hast gemerkt, hat immerhin einen Unterschied gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig, auch in deinem Mindset. Heute ist das Thema Gott arbeitet. Wir haben nicht einen Gott, der im Liegestuhl sitzt, sondern manchmal dürfen wir im Liegestuhl sitzen und Gott für uns arbeiten lassen, weil es Karin richtig gesagt hat, wir haben einen Gott, der arbeitet. Also was wir heute machen wollen, ist so eine theologische Einführung, die wie so die Grundlage ist dann für die ganze Serie. Und ich möchte mit dir die ersten 3 Kapitel durchschauen von der Bibel, Genesis 1, 2 und 3, und möchte sie einfach mal untersuchen unter dem Gesichtspunkt Arbeit. Das ist noch ganz interessant. Genesis 1 ist ja vor allem bekannt für die Schöpfung, Genesis 2 dann für die Schöpfung von Mann und Frau und Genesis 3 für den Sündenfall. Aber wenn man diese 3 Kapitel anschaut unter dem Fokus Arbeit, ist es ganz spannend, was Gott da alles drin hineinlegt. Genesis 1 habe ich den Übertitel gegeben, Gott arbeitet. Das fängt schon im allerersten Vers. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich habe das erste Mal im Hebräischen nachgeschaut und das heisst wirklich, also etwas schaffen, etwas kreieren. In der englischen Bibel heisst es meistens «He created». Etwas schaffen, wirklich etwas, eine Arbeit machen. Und Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Und das ist dann wunderschön rausgekommen. Da habe ich auch noch ein Bild mitgebracht, das ist irgendwo in der Schweiz, gell? Also hat gut geschaffen, würde ich sagen. Das ganze erste Kapitel der Bibel schauen wir Gott zu, wenn wir es lesen beim Schaffen. Tag für Tag schafft er immer einen nächsten Step, so wie es in unserem Leben auch ist. Oder? Wir können nicht in einem Tag die ganze Welt verändern. Ein Schritt nach dem anderen, macht ins Licht, er macht Tiere und so weiter und so fort. Und dann im letzten Vers vom 1. Mose heißt dann, Gott schaut zurück, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hat, und es war sehr gut. Das ist ein schönes Gefühl, oder? Kennst du das? Du schaffst schon etwas und es ist sehr gut. Oder hast du ein Ziel erreicht? Ich habe mir das Ziel genommen, in einem Jahr die ganze Bibel durchzulesen und das Neue Testament 2-mal und Psalmen 2-mal ist so ein Bibelleseplan. Ich habe ein bisschen länger gebraucht als ein Jahr, aber heute Morgen habe ich es fertig gebracht. die letzten Kapitel. Heute Morgen noch, als ich früh da war, und das ist für mich so ein Ziel erreicht. Weil, wie oft fährst du etwas an und ziehst es nicht durch, oder? Aber das habe ich durchgezogen, und wenn ich einmal mit 95 im Schaukelstuhl sitze, sage ich mindestens, das habe ich durchgezogen. Ich habe einmal die ganze Bibel durchgelesen. Genau. Also weißt du, Gott schaut zurück und sagt, es ist sehr gut gewesen. Und dann heißt es noch, wenn wir noch kurz ins zweite Kapitel hineingehen, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Also Gott hat geschaffen, aber hat auch geruht. Er hat einen göttlichen Rhythmus gemacht. 6 Tage sollst du arbeiten und 1 Tag sollst du ruhen. Das ist der göttliche Rhythmus. Und du merkst, Gott hat geschaffen und er braucht auch Ruhe. Und ich glaube, du kennst es auch, oder? Das beste Bier, das beste Feierabendbier, das beste Apro ist dann, wenn du hergeschafft hast. Wenn du nur faul rumgelegen bist, wochenlang, das erzählen mir Leute, die Kurzarbeit sind, dann kannst du auch nicht mehr recht dein Feierabendbier geniessen. Aber wenn du so richtig verdient hast, hast du so richtig hart gearbeitet und dann sitzt du zuhause mit vielleicht alleine, auch nach dem Geschäft mit ein paar Kollegen, dann hast du dein Feierabendbier so richtig verdient, oder? Es ist so, hey, wir haben hart gearbeitet und jetzt kommt die Entspannung. Und Genesis 1 ist, Gott schafft. Wir haben einen Gott, der schafft. Wenn wir kurz vorgreifen auf die Offenbarung, in der letzten im letzten Buch der Bibel, in den ersten Kapitel, gibt es so 7 Briefe an 7 Gemeinden. Und am Ende von diesen 7 Briefen gibt Gott so einen Einblick, was sie erwarten wird im Himmel. Und oftmals sagt er, du wirst über Städte gesetzt. Du wirst mit mir zusammen regieren. Also du merkst auch im Himmel, es wird geschafft. Es gibt ein DNA von Arbeit auch bei Gott. Das ist Genesis 1. Und dann gehen wir zu Genesis 2. Also Genesis ist ein anderes Wort für 1. Mose. Also 1. Mose Kapitel 2. Was passiert jetzt? Also Gott hat geschaffen, oder? Das ist zum Streichen, gell? Dann habe ich hier einen Hammer und einen Schraubenzieher. Ich habe gehört sagen, das sagen Werkzeuge. Nein, ich brauche sie auch ab und zu. Genau, wir haben gestern einen Sandkasten gebaut. Tipptopp gegangen. Und dann heisst es, im Genesis 2, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also im Genesis 1 schafft Gott. Im Genesis 2 übergibt er dem Menschen die Aufgabe zum Schaffen. Ich übergebe mal einen Paddy da, das Teil, gell? Da zum Malen. Karin kann den Schraubenzieher haben, oder? Und Miriam bekommt den Hammer. Also Gott übergibt den Menschen die Aufgabe zum Schaffen. Er überträgt uns die Aufgabe, er bindet uns mit ein. Ich habe das im Militär gesehen, ich war ja Unteroffizier. Wenn ein Offizier dir Arbeit übergibt, gibt es immer 2 Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeit 1, er ist einfach ein guter Planer, du sinnvoll delegieren und übergibt es dir, weil es Sinn macht. Und es gibt Möglichkeit 2, er ist einfach ein fauler Sack und will es nicht selber machen. Das lernt man relativ schnell zu unterscheiden. Alle Unteroffiziere, die innen wissen, von was ich rede. Genau, und wenn wir hier reden, hier reingehen, geht es nicht darum, Gott ist zu faul zum Arbeiten. Sondern Gott bindet uns bewusst ein, weil er will, dass du ein Teil wirst von dieser Vision. Gott übertreibt Arbeit dir. Und Arbeit umfasst 2 Aufgaben, den Garten zu bearbeiten, zu kreieren, kreativ sein, etwas Schöpferisches zu gestalten, aber den Garten auch zu beschützen, zu bewahren. Also diese 2 Aufgaben haben wir. Das ist auch, wenn du eine Familie hast, eine Erziehung hast, du willst mit deinen Kindern etwas kreieren, aber du möchtest sie auch beschützen, ihr Herz beschützen und bewahren. Oder? Es ist immer so, das kreative Gestalten, aber auch das Beschützen und Bewahren. Also Gott bezieht uns mit dir, er überträgt Arbeit auf die Menschen. Ein Beispiel ist dann im Vers 19 und 20, was haben denn die gemacht? Er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete Tiere und benannte sie. Also jetzt kommt Gott mal mit einer ganz konkreten Aufgabe. Sagt, eure Aufgabe, da habt ihr alle Tiere, das sind relativ viele, gebt allen Namen. Und ich finde es so schön, dass es auch noch heisst, sie hätten auch so und so dürfen heissen, oder? Das kennst du vielleicht auch vom Arbeiten. Gell? Der Chef gibt dir eine Aufgabe, machst sie am Schluss, sagt, das kann ich nicht brauchen, ich mache es doch selber. Das ist nicht motivierend. Aber da heisst es, genau so soll sie dann auch heissen. Also Gott übertreibt die Arbeit auf die Menschen. Bis dahin alles gut. Oder? Eine der wesentlichsten Bestandteil von einem erfüllten Leben ist eine sinnstiftende Arbeit. Also wenn du da bist, du hast eine sinnstiftende Arbeit, eine Arbeit, die dir eine Perspektive gibt, die du gerne machst, die dir Sinn gibt, dann bist du schon eine Komponente von einem sehr glücklichen Menschen. Und wenn du da bist und du hast keine sinnstiftende Arbeit, das ist nicht das Einzige, was zählt im Leben, aber es ist sicher ein Punkt, wo ein Mensch auch darunter leidet. Gott gibt uns eine Arbeit mit Sinn. Aber dann kommt Genesis Kapitel 3. Und jetzt gehen wir rein in die ungeheiligte Form von Arbeit. Was meint das? Im Genesis Kapitel 3 kommt der sogenannte Sündenfall. Also Adam und Eva essen die Frucht. Und wo sie die Frucht essen und sich damit zeigen, dass sie gegen Gott rebellieren, gibt es einen ganzen Katalog von Konsequenzen, die sie werden dafür tragen. Und auch die Arbeit kommt neu aus der geheiligten Form der Arbeit. Ich erkläre dann, was das bedeutet, wird eine ungeheiligte Form der Arbeit. Also ich lese es mal vor, im Kapitel 3, Vers 17 bis 19. Statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Es hat ein Bild dabei von dieser ungeheiligten Form von Arbeit. Oder Menschen, die ohne Lohn oder mit einem absoluten Minimallohn und den schlimmsten Arbeitsbedingungen müssen ihr Überleben sichern und dann nicht einmal wissen, ob es dann schlussendlich wirklich langt. Also es gibt ja vor allem eine geheiligte Form und eine ungeheiligte Form. Es gibt eine geheiligte Form vom Umgang mit Geld, es gibt eine ungeheiligte Form vom Umgang mit Geld. Es gibt eine geheiligte Form vom Umgang mit Freizeit, es gibt eine ungeheiligte Form vom Umgang mit Freizeit. Es gibt vor allem im Leben. Und was jetzt passiert im Kapitel 3 ist, Arbeit bleibt ein weiterer Bestandteil, aber sie kommt in eine ungeheiligte Form, also in eine Form, wie es Gott sich nie gedacht hätte. Ich möchte 4 Punkte dazu weitergeben, was die ungeheiligte Form bedeutet. Arbeit wird zum Krampf. Denkt, wer sie eine sinnstiftende, erfüllende Arbeit, die du gerne machst, mit Leidenschaft und Enthusiasmus, jetzt wird sie zum Krampf. Zweitens, Arbeit wird zum Überlebenskampf. Das war nicht so in der ursprünglichen Idee von Gott. Arbeit wird zum Überlebenskampf und nicht wenige Menschen auf der Welt verlieren den Kampf, dass sie arbeiten und doch nicht genug bekommen, um sich ernähren oder vielleicht schwer krank werden aufgrund von dieser ungesunden Arbeit, die sie tun und daran sterben. Arbeit wird zum Überlebenskampf. Dornen und Disteln, ich habe es extra geholt, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, das ist so von unserem, wir haben so einen Garten, so einen Vorplatz und nachher geht das Bordsteil durch ab und der ist voll Dornen. Und wenn der Ball runtergeht, wie shootet dann, haben das Goal aufgestellt in diesem Garten, dann muss jemand so in die Dornen in den Ball holen. Und gestern war ein Nachbar bei uns und der ist dann gerade bei diesen Dornen irgendwie ausgeschlüpft und hat dann da überall beim Arm und in den Beinen so Dornenpeaks drin gehabt. Genau, oder? Und das ist so, das sind Dornen und Disteln, oder? Und das ist so das Dritte. Dornen und Disteln werden uns die Arbeit erschweren. Was bedeutet das? Dornen und Disteln sind ein Bild. Also klar, auf der einen Seite sind es wirklich Dornen und Disteln, das ist nicht angenehm. Aber sie sind auch ein Bild. Sie können ein Bild sein für Mobbing. Sie können ein Bild sein für Machtmissbrauch. Sie können ein Bild sein für Unterdrückung. Sie können ein Bild sein für Ausbeutung und so weiter und so fort. Also Dornen und Disteln werden uns die Arbeit erschweren. Und das Vierte ist, negative Erschöpfung wird ein Folge sein von deiner Arbeit. Positive Erschöpfung ist gut und gesund, aber nicht negative Erschöpfung. In Form vielleicht von Burnouts, in Form von Schlaflosigkeit, in Form von zu lange To-Do-Listen, die Karin da souverän und das Kreuz gelegt hat. Ich habe mich sehr lange To-Do-Listen, aber ich habe gemerkt, so einfach geht es dann gleich nicht einfach um das Kreuz und das ist gemacht. Aber es ist natürlich symbolisch ein guter Akt auf jeden Fall. Aber es ist so, das ist so die ungeheiligte Form von dieser Arbeit, oder? Und es gibt eine negative Erschöpfung. Was ist denn die geheiligte Form? Und nachher kommen wir dann zu unserem Interview-Gast. Arbeit ist etwas Erfüllendes. So hat es Gott gedacht, es soll dich erfüllen. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Der Ertrag soll da sein im Überfluss. In einer gesunden Arbeit hast du Ertrag. Du hast Ertrag im Überfluss. Es ist nicht ein Überlebenskampf auf Leben und Tod. Es gibt keine Dornen und keine Disteln. Und Erschöpfung ist eine positive Folge von deiner Arbeit. Als ich dann als Lagerist aufgehört habe, das Lager ist dann weggezügelt, ich aber immer noch einen Job haben, habe ich dann Nachtschichten gemacht. Nachtschichten im Parkhotel in Zug. Die haben schon ein bisschen länger, die meisten, die kennen ja die Storys schon, gell? Und dort habe ich wirklich etwas gemacht, das ist echt, dort habe ich also geschafft. Am Sonntagmorgen um 6 Uhr bin ich aufgestanden und dann haben wir die Morgen-Celebration im ICF. In Luzern dann. Dann sind wir heimgekommen, haben vielleicht Gäste gehabt, haben vielleicht ein Meeting gehabt, ab und zu bin ich geschlafen, aber relativ selten. Und dann haben wir die Abend-Celebration gehabt. Und nach der Abend-Celebration bin ich heim duschen und dann um 10:30 Uhr meine Nachtschicht antreten. Im Parkhotel, oder? Und dann habe ich geschafft bis am Morgen um 7 Uhr und dann bin ich heim. Aber positive Form von der Erschöpfung, das Feeling war so cool gewesen. Am Morgen um 7 Uhr, 26 oder 25 Stunden wach, fahrst du mit dem Auto heim, oder? Entgegen all die Leute, die auf den Zug reinfahren, der Berufsverkehr, und das ist Zug ja nicht wenig, ich habe dann noch den Zug gefunden, oder? Dann kommst du in deinen Block, wo du wohnst, und dann laufen die Leute entgegen, so mit Augenring zum Arbeiten. Du tust schon ein bisschen Krawatte lockern, oder? Sagst du ein bisschen damit, für mich kommt jetzt die chillige Zeit, oder? Kommst heim, deine Frau kommt, oh Schatz, du darfst jetzt schlafen, ich muss arbeiten. Gehst dir noch einen Kuss, du wirst das gut machen. Und dann liegst du ins Bett und schlafst. Das ist nach 5 oder 26 Stunden wach sein, das ist die positive Form von Erschöpfung. Das war etwas Wunderbares gewesen. Aber jetzt haben wir die Challenge, wenn wir das Genesis Kapitel 3 lesen. Wir haben die Challenge, dass die Arbeit noch da ist, aber sie kommt in eine ungeheiligte Form. Und bevor wir dann noch weitergehen mit der Message, möchte ich meinen Interviewgast begrüßen. Angelo, kannst du uns gerne mal den Stuhl vorbringen? Genau, es ist ein Mann, wo ich schon lange mit ihm unterwegs bin, den ich schon lange kenne. Geben wir doch einen grossen Applaus für den Peter Hügli. Du kannst gerade das Mikrofon mitnehmen, Peter. Kannst du das Mikrofon nehmen? Da? Genau, danke vielmals. Ja, Peter, schön bist du da.
Danke.
Wir haben ja die Serie, die wir hier haben, die haben wir miteinander vorbereitet mit einem Team von 4 Leuten. Und einer davon bist du. Dann haben wir den Walter Huber noch dabei gehabt, weil sind dann geht 2 Wochen. Und die Manuel Haller, der nächsten Sonntag im ICF Zug predigt, das ist so das Team, das wir die Serie vorbereitet haben. Und als ich dich angefragt habe, hast du relativ schnell gesagt, da bin ich dabei. Was hat dich gereizt an diesem Thema?
Ja, also wenn man den Frieden von Gott im Herzen haben kann und wenn man die Lebenskraft vom Verstanden Jesus darf spüren, das ist eigentlich das Beste, was es gibt im Leben. Und du hast es uns gesagt, der grösste Teil unserer Zeit verbringen wir eigentlich im Berufsleben, am Arbeitsplatz. Oder? Wegen dem ist das relevant, muss relevant sein. Und es ist eine Challenge, dort wirklich das Christsein reinbringen können. Und das hat mich natürlich interessiert und ja da mit Freude mitgemacht.
Mega schön, du bist ja auch schon, glaube ich, etwa 13 Jahre im ICF Zug, gell? Also ziemlich fast seit Anfang. Und ich habe dich noch kennengelernt, voll im Berufsleben. Jetzt bist du ja frisch pensioniert, aber immer noch voll überall dabei. Oder hast immer noch viele Projekte. Und um dich ein bisschen kennenzulernen, erzähl uns doch, was hast du so geschafft in deinem Leben?
Gut, also ich habe studiert an der ETH Lausanne als Kulturingenieur und Geometer. Meine erste Stelle war damals bei der Firma Wilter Bruck, die Vermessungsgeräte hergestellt hat. Heute heisst die Firma Leica. Und in dieser Zeit ist halt gerade die Informatik, die Digitalisierung, die ganze Vermessung gekommen, für Karten zu machen, hat es einfach Computer gebraucht und ich habe das halt gelernt, frisch, und habe dort nachher anpacken. Und als sehr junger Mann habe ich die exotischsten Länder reisen für die Firma Wilter Bruck, für nachher unseren Kunden Landestopografie und Geometer können zu helfen, die neuen Geräte halt zu benutzen. Das war der erste Abschnitt. Wir haben nachher, die Firma hat nachher entschieden, wir wollen eine Softwareentwicklung aufnehmen in Nordamerika, wo man näher ist an den Ressourcen, an Leuten, die Skills hatten. Heute haben wir häufig Informatiker in der Schweiz. Damals war das noch nicht so. Und das hat uns nachher, wir waren nachher ein Team von 5 Leuten, die auf Toronto gingen und dort einen Softwareentwicklungsshop aufnehmen. Ich habe nachher dort gearbeitet. Meine Hauptaufgabe war als Interface zu den Kunden. Was wollen eigentlich die Kunden von diesem System? Und ich habe dort diese Seite abgedeckt. Toronto war für mich auch sonst ganz wichtig. Ich habe dort die wichtigste Person in meinem Leben gelernt können. Das ist Michelle, yes, die auch da ist. Gut. Es ist nachher dann mal eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich ready für einen Wechsel. Zurück in die Schweiz. Und ich habe mich nachher beworben bei der UBS und habe nachher hier eine Rolle übernommen als Entwicklung von einem Software-Team. Also haben wir Softwareentwicklung gemacht, das war für die Anlageberatung. Dann haben sie jemanden gesucht in Hongkong von UBS, einen IT-Leiter, und haben mich gefragt, ob ich das mich. Wir haben das gemacht, wir sind mit zwei kleinen Kindern auf Hongkong und ich war dort nachher Entwicklungsleiter. Es war mega cool, weil ich dort relativ frei meine Ideen einbringen konnte. Ich war immer ein Befürworter, Wechsel, Change, Veränderung positiv zu beeinflussen. Anstatt dass es einem passiert und man dann hilflos ist, habe ich immer gedacht, positiv helfen, beeinflussen. Und dort hatte ich nachher quasi Narrenfreiheit gehabt, und das war eine super Zeit. Nachher war die Situation die, dass der Informatikleiter von UBS Asien zu viel versprochen hat und zu wenig geliefert. Nachher musste er seinen Posten verlassen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das übernehmen möchte, ad interim. Und ich habe das nachher gemacht. Ich bin nachher Informatikchef geworden von UBS Asien. Ich bin dort im Management Team von UBS Asien. Eine mega, mega interessante Zeit, weil das war dann, wo wir expandiert sind in alle Länder und mit allen Dienstleistungen von UBS nach Asien gebracht. Ich habe dort für einen chinesischen Chef gearbeitet. Der CEO von UBS Asien war ein Chineser. Ein ausgesprochen feiger, aber auch ausgesprochen ambitiöser und strenger Chef. Und das war eine Lebensschule für mich. Wo ich immer noch sehr gerne zurückdenke, ob schon eigentlich hart war. Ja, schlussendlich war ich 17 Jahre in UBS. Der nächste Schritt war mit der Globalisierung vom Bankbusiness, vor allem von der Investmentbank. Bin ich in die Investmentbank gekommen. Ich bin nachher wir sind auf New York mit der Familie. Und ich war dort verantwortlich für die Applikationssupport, das ganze Portfolio weltweit in der Investmentbank. Also dort bin ich in allen grossen Finanzzentren, in den Handelsräumen, ist also mein Arbeitsplatz gewesen. Gut, dann hat CS zu dieser Zeit ein bisschen übergeschaut, blinzlich zur UBS, weil die anscheinend weiter waren in der Globalisierung und die haben Leute gesucht, die Erfahrung haben und hey, unbedingt das Gefühl gehabt, ich würde jetzt gerade dorthin passen in das globale Informatikteam, neben den Asiaten und Amerikanern und Briten. Noch haben sie jemanden gesucht mit Swissness. Und auf Alpha bin ich mit 52 bin ich nachher zur CS. Und das war eigentlich auch spannend und gut gegangen, zumindest während drei Jahren. Nachher hat es einen Wechsel gegeben in der Konzernsleitung. Das Mitglied, das die Informatik verantwortlich war für die Informatik, hat gewechselt und das Gefühl gehabt, eigentlich so viel Globalisierung ist nicht gut. Wir gehen wieder ein bisschen regionaler, wir behalten noch ganz wenig global. Und da wäre noch ein Drittel von meiner Arbeit übrig geblieben. Und schlussendlich bin ich nachher mit 55 in die Frühpension bei der CS. Das war die Zeit, als ich nachher eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Wir haben also Outdoor-Coaching angeboten mit einer Kollegin zusammen. Ich habe dort auch beim ICF-Office mitarbeiten, mit Joel Malan und der Ruth Brunner. Ein Zeitchen. Und dann habe ich angefangen, Projekte zu machen. Für PwC Teilzeit. Auf der Beratungsseite von der PwC Schweiz habe ich ein Projekt gemacht und das war eigentlich eine gute Zeit. Ich habe mich sehr erholen vom Stress, der vorher halt sicher ist da war. Ich bin wieder gesund worden, wieder Kraft bekommen und viel können machen, auch für die Familie oder in der Kirche oder wo auch immer. Oder? Dann, als ich 62 war, hat PwC gefragt, hat sie gesagt, ob ich nicht würde Informatikchef PwC Schweiz werden, sie braucht die einfach jemanden und ob ich das nicht noch einmal mache. Und ich habe mich Bauchpinsel gefühlt, dass man mit 62 mich noch fragt. Und, aber ich war auch ausgeruht, ich habe wirklich mögen. Oder? Und dann habe ich das gemacht und jetzt, ich habe das nachher noch drei Jahre gemacht und seit einem Jahr bin ich jetzt pensioniert. Ich bin noch involviert in zwei Start-ups und ich bin Co-Präsident vom Stiftungsrat vom Kinder- und Jugendheim.
Wow, ja, schöner Lebenslauf, gell? Mega, also, was mich fasziniert bei dir immer, du bist ja wirklich erfolgreich gewesen, aber du bist mega einfach geblieben. Also, ich mag mich erinnern, als du bei uns im ICF mitgeschafft hast, nur, dass du kommst, mich gefragt hast, hättest du etwas für mich im ICF? Ich sage, ja, du könntest da mal ein Weekend organisieren, oder? Das ist ja mega cool gewesen, was du gemacht hast. Da sind wir in ein Restaurant gegessen und da hat es ein 7.70 Menü gegeben, oder? Und unsere jungen Leute, ja, ich brauche wieder mal einen Fitness-Teller und so. Und dann bin ich, ja, Ravioli aus der Büchse habe ich schon lange nicht gehabt, so cool, oder? Und du hast wirklich das Einfachste, das du immer behalten. Das hat mich immer mega fasziniert bei dir. Du bist nicht abgehoben. Genau, jetzt haben wir ja eben gehört, du hast sicher viel bewegt in deinem Berufsleben. Schon nur die Ortschaften, Hongkong, New York, Singapur, gefällt mir alles. Jetzt, wie hast du das Reich Gottes hineingeben in die Orte, wo du gearbeitet hast?
Ja, gut, also ich habe grundsätzlich immer gewusst, dass ich eigentlich in dieser Welt arbeite, aber nicht ganz in die Welt gehöre. Und Werte waren für mich wichtig. Also zum Beispiel, das habe ich schon mal gesagt, Null Toleranz bei den Spesen. Das ist ganz wichtig im Bankgeschäft, weil die Versuchung da noch irgendwie ist halt immer da. Das war so ein Wert. Oder dann Transparenz und Ehrlichkeit und halt auch Wertschätzung. Also Perspektiven vom anderen wollen zu verstehen. Oder? Der Kirchenturm sieht anders aus, ob man oben vom Hügel drauf schaut oder unten an den Zeiger aufschaut und fast von den Zeiger erschlagen wird, als Angst hätte, ich könnte auf ihm runterfallen. Genau. Und das war mir wichtig. Zu der Transparenz möchte ich etwas sagen. Was ich gelernt habe, ist, dass schlechte Nachrichten jeden Tag schlechter werden. Am Anfang, wenn etwas jetzt geklappt hat und ich auch einen Fehler gemacht und so, dann habe ich vielleicht noch die Tendenz gehabt, mir zu sagen, ja gut, also das merkt sich dann vielleicht gleich niemand. Und im Fall kann ich dann sagen, die hätten dort hätte auch anders können reagieren und so weiter. Bis ich gemerkt habe, schlechte Nachrichten werden jeden Tag schlechter, wenn etwas nicht geklappt hat. Durchschnaufen, sagen, wenn ich es heute mache, ist es weniger schlimm, als wenn ich es morgen mache, auf den Tisch. Problem probieren zu lösen. Und das sind so einige Sachen, die für mich wichtig sind. Was wir gelernt haben, was man uns gesagt hat, was man machen soll, bevor man in ein wichtiges Meeting geht, soll man so 3 Minuten so in die Siegerposition gehen. Anstatt dass ich am Handy höckle und so verdrückt nachher ins Meeting gehen. Oder? Was macht der Christ? Meine Interpretation von dem. Ich habe nachher Gott gelobt, danke, dass er mein Gott ist, danke für meine Aufgabe, die ich habe, die ich erfüllen darf, betet für die Leute, die in diesem Meeting sind, um zu sagen, betet für die Leute, aber auch für den Outcome von dem, was wir passieren. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir nachher mit einem völlig gesungen, Selbstbewusstsein, ohne irgendwie sich ins Zentrum zu setzen, so darf die Arbeit angehen. Oder?
Genau, so hast du können Reich Gottes prägen, oder? Überall, wo du warst. Jetzt bist du sicher, wir haben vorhin über Dornen und Disteln geredet. Und du bist sicher auch konfrontiert mit Dornen und Disteln auf dem ganzen Weg, wo du gegangen bist. Wie bist du denn mit dem umgegangen?
Ja, gut, also wir reden jetzt von der negativen Erschöpfung. Klar. Und in einer Führungsfunktion ist es die Aufgabe, ein Unternehmen, ein Team, durch Veränderung zu bringen. Weil wir sehen ja, wir wissen es, die Veränderung ist konstant um uns herum. Genau. Und das inhärent hat Konfliktpotenzial. Das lässt sich nicht ändern, das ist einfach so. Oder? Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass eigentlich jeder lieber Risiko auf sich nimmt und beiträgt, etwas Positives zu leisten, helfen, die positive Veränderung zu prägen, auch wenn es vielleicht für ihn Nachteile haben könnte. Ich bin immer davon ausgegangen, dass eigentlich die Leute es nicht wöhler ist, wenn sie diese Seite von sich ausleben. Und ich muss sagen, dass das oft, sehr oft, nachher noch das Echo gegeben hat. Aber ich bin in Konfliktsituationen gekommen, die schwierig waren. Ich würde sagen, vielleicht alle 3 bis 5 Jahre bin ich mal so in einer Situation gewesen, wo ich gelähmt wurde, machtlos war, einfach nicht habe gewusst, wie ich mit dem umgehe, wo ich dann nicht mehr richtig einschlafen konnte. Zum Glück habe ich nicht, ist das nicht der Dauerzustand gewesen, nicht immer, aber die Situationen, die sind gekommen. 2-3 Mal im Leben habe ich auch erfahren, dass jemand absichtlich negativ, also mir hat die Rücken geschossen, bewusst absichtlich. Ja, wenn ich zurückschaue, ich weiß auch nicht immer genau, wie ich aus dieser Situation herausgekommen bin, aber es hat sich dann irgendwie immer aufgelöst und es ist dann, ja, es ist kein zum Glück kein Durzustand geworden. Ich musste in dem Sinne noch nie müssen, wirklich gegen eine Schöpfung oder so etwas ankämpfen.
Mega stark, gell? Auch dort so den Fokus zu haben, oder? Und jetzt meine letzte Frage ist noch, wir haben ja jetzt im Zusammenhang mit dieser Serie auch ein Team gestartet, so ein Ministry, das Leute unterstützt in ihren Herausforderungen in der Arbeitswelt, eben befähigend oder auch heilend. Da bist du dabei, das ist eben Walter und Helena Huber und Claudia vom ICF Altdorf, das Hotel Nidwaldnerhof leitet, für die, die es kennen. Und eure Vision ist wirklich, Leute zu unterstützen. Und kannst du uns noch kurz einen Einblick geben, auf was können wir uns da freuen?
Ja, eben, was wir gerne machen ist, Christen und christenahe Leute aus unseren Kirchen können zu unterstützen bei Fragen im Arbeitsleben. Wir wollen, wenn es möglich ist, unterstützend wirken, aber inspirierend wirken, vielleicht gewisse Best Practices bringen. Wir stellen uns vor, dass wir ein Netzwerk machen mit Leuten mit verschiedenen Kompetenzen. Also zum Beispiel müssen wir jemanden, der im Arbeitsrecht rauskommt, wo wir das Gefühl haben, wir könnten dazu ziehen, und mit anderen Fachkompetenzen. Dass wir so ein Netzwerk haben, dass wir einen Ressourcepool haben. Und dann sehen wir das Kernteam, das eigentlich, dann, wenn so eine Anfrage reinkommt, die miteinander würde anschauen würde und dann entscheiden, wie ging mir jetzt am besten, wer könnte da jetzt am besten helfen, welche Ressource, wie, wo und so weiter. Oder? Und das, das Kernteam, das ist erwähnt, das wäre jemand aus der Kirche aus Altdorf, aus der Kirche aus Luzern und aus der Kirche aus Zug. Und wir hoffen, dass jetzt während dieser Serie von 8 Sonntagen, wo wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, dass wir während dieser Zeit vielleicht auch Rückmeldungen bekommen von euch. Ist das etwas, wäre das etwas Gutes? Ist das Bedürfnis? Was würde man von so einem Ministry erwarten? Und je nachdem, was wir hören, ob wir da ein Feedback bekommen, das positiv ist, würden wir nachher den nächsten Schritt einleiten, für eben so ein Ministry auf die Beine zu stellen.
Danke vielmals, Peter. Geben wir doch einmal einen grossen Applaus. Mega spannend. Geht doch auf den Peter zu, also vielleicht ist es jetzt gerade noch ein bisschen spontan, aber wenn du heute vielleicht schon magst, wirklich, das sind wirklich super Leute mit ganz viel Erfahrung aus dem Berufsleben, und wenn du mal eben Fragen hast zu deinem Arbeitsplatz, ein Coaching brauchst, Perspektiven oder vielleicht auch gewisse Schwierigkeiten hast, dann darfst du wirklich herzlich gerne auf sie zugehen und sie versuchen dich so gut wie es geht, dich einfach zu unterstützen. Weil wir haben so gemerkt, wir haben so viele Ministries für alles mögliche in der Church, aber für das, was wir am meisten Zeit verbringen, für den Arbeitsplatz, haben wir noch gar kein Ministry, oder? Und das möchten wir aufbauen, um euch da wirklich dienen, wo immer wir können. Gehen wir nochmal zurück zu dem Message. Wir haben gesagt, Genesis Kapitel 1, Gott schafft. Genesis Kapitel 2, Gott übertreibt uns die Arbeit. Genesis Kapitel 3, es kommt die ungeheiligte Form von Arbeit rein. Und obwohl das passiert, der Auftrag geht weiter. Am Ende von Genesis 3 heisst dann, darum schickte er ihn, also den Adam, aus dem Garten Eden fort. Und gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er ihn gemacht hatte. Also du merkst, der Auftrag ist weitergegangen. Der letzte Auftrag, den Gott Adam gibt, ist Gang und Schaff. Gang und Bebau den Ackerboden. Und der Auftrag, der gilt für uns. Im 1. Thessaloniker oder 2. Thessaloniker, ich bin nicht mehr sicher, gibt es eine Gruppe von Leuten, die nicht mehr arbeiten wollen. Die haben gesagt, wir steigen nur noch auf den Berg und beten da und warten, bis Jesus wiederkommt. Wisst ihr, was der Paulus gesagt hat? Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also der Paulus war sehr klar. Er hat gesagt, hey, in dieser Church wird geschafft. Das ist wichtig, dass wir arbeiten. Das ist ein Teil vom Auftrag von dem, was Gott mitgegeben hat. Und jetzt ist ja unsere Challenge, wir haben so die geheiligte Form im Garten Eden, aber jetzt sind wir nicht mehr. Es gibt Dornen und Disteln. Und gleich sind wir Nachfolger von Jesus. Wir sind in dieser Welt, aber nicht in jeder Form von dieser Welt, oder? Und unser Ziel ist es, die geheiligte Form von Arbeit wieder zurückzubringen in die ungeheiligte Form. Und im Kolosser 3, Vers 23 heisst es, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und das ist unsere Aufgabe, sie mit ganzer Hingabe zu tun. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du an den Montagmorgen denkst. Mit Peter haben wir gemerkt, da kommt Freude und Enthusiasmus. Er ist sicher ab und zu müde gewesen, aber er ist sicher gerne arbeiten. Er hat gerne etwas geprägt. Aber es mag gut sein, dass es ihnen auch Leute gibt, die sagen, morgen arbeite ich, du solltest mal meine Arbeit sehen. Da war dein Lageristenjob dagegen gerade noch eine kreative Abwechslungsbombe gewesen. du solltest mal wissen, wo ich arbeiten muss und was wir für ein Klima und was ich für einen Chef habe. Aber weißt du, das ist der Punkt. Weißt du, wer schreibt der Paulus das? Tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztendlich dient er nicht Menschen, sondern dem Herrn. Als Sklaven. Das schreibt er im Kolosser 3 als Sklaven. Die haben gar nichts verdient, nicht einmal einen Rappen. Die sind vielleicht sogar noch von einem fremden Land verschleppt worden. Total ungerecht. Und das schreibt der Paulus an die. Und wo wir heute Morgen früh gebetet haben, wir haben die vierte Stunde gebetet. Und einer der Eindrücke, die wir hatten, war, dass Gott eine Freude freisetzen will. Dass wir aufhören mit dem Sonntag-Mähndig-Graben. Die heilige Church und die unheilige Welt. Am Sonntag, Juni, hoi im Worship. Das darf weiterhin bleiben, das ist eine gute Sache. Und am Mähndig, oh mein Gott, ich muss arbeiten. Lass uns das so schnell wie möglich hinter uns bringen, dass bald wieder Freitagabend ist. Nein. Sondern dort, wo wir sind, prägen wir Reich Gottes. Dort, wo wir sind, können wir den Unterschied machen. Und ich möchte für das noch beten, für eine neue Leidenschaft für deine Arbeitsstelle. Und vielleicht gibt es sogar Leute, die keine Arbeitsstelle haben, für das will ich auch noch beten. Aber für die eine Arbeitsstelle haben, das ist die überwiegende Mehrheit. Das kann übrigens auch die Familie sein, für alle Hausfrauen oder Hausmänner. Auch das ist eine Arbeitsstelle, sehr intensive. Bitte ich Gott für ganz viel Freude und für eine neue Leidenschaft und eine neue Vision. Dass wenn am Montagmorgen der Wecker läutet, dass du aufstehst und sagst, hey, ich kann einen Unterschied machen. Ich habe eine gesunde Identität, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Ich stehe heute auf, ich gehe in die Firma, mache vielleicht einen total unspektakulären Job, aber so wie ich ihn mache, mache ich eben gleich einen Unterschied. Weil ich diene Gott, nicht in erster Linie den Menschen, mit ganzer Hingabe. Komm, ich stehe doch noch miteinander auf und dann bete ich für die Freude. Vater im Himmel, da innen sind 50, 60 Leute mit 50, 60 Jobs. Und es gibt Leute hier, ich bin auch mit vielen persönlich unterwegs, die freuen sich an ihrer Arbeit. Die können etwas entwickeln, die können kreativ sein, die haben es so gut. Und es gibt Leute hier, die schlängeln sich ein bisschen durch und es gibt Leute hier, für die ist die Arbeit einfach nur Stress und Ablöscher. Und ich bitte dich in dieser Serie für eine neue Vision für unseren Arbeitsplatz. Für eine neue Begeisterung, für eine neue Freude. Weil Freude ist eine Frucht vom Geist und ist unabhängig von den Umständen. Selbst wenn wir die himmeltraurigste Routinearbeit machen, dass wir sie mit Freude machen, dass wir sie machen mit einem Unterschied. Es hat mal einer gesagt, wenn ich die Strasse fegen muss, dann fege ich sie so, wie wenn der Michelangelo seine Bilder malt. Dass das unsere Einstellung ist, mit Hingabe und mit Freude unseren Arbeitsplatz zu gehen. Dass wir eine Vision und eine Perspektive haben. Und es gibt auch Leute hier, die haben vielleicht im Moment Unsicherheit mit dem Arbeitsplatz. Vielleicht wegen Corona, aber vielleicht auch mehr, so gehöre ich dorthin. Brauche ich einen neuen Job? Was ist so meine Perspektive? Wie geht es durch? Ich bitte dich, dass du die Serie auch nützt, dass wir das Potenzial entdecken können. Dass wir auch merken können, wo es durch geht. Dass du auch das Ministry segnest, das wir neu aufbauen wollen. Dass es Leute in Anspruch nehmen können und einfach auch weiterkommen in ihrem Berufsleben. Und können lernen von gestandenen Männern und Frauen, die ihre Mann, ihre Frau einfach wirklich gestanden haben in der Wirtschaft. Und das mit einem Herz und Wert von dir in ihrem Herzen. Und jetzt hier innen gibt es auch Leute, auch heute Morgen, die haben gar keinen Job, zum Teil vielleicht auch verloren durch die Corona-Krise. Und ich bitte dich, dass du ihnen eine erfüllte Arbeitsstelle gibst, wo sie eines Tages zurückschauen können und sagen, wow, es geht uns, es ist besser als vorher. Wir haben auch viele Geschäfte im ISF Zentralschweiz. Also die gehören nicht uns, aber Leute, die ins ISF kommen und die meisten laufen gut. Aber es gibt auch das ein oder andere Geschäft, das aufgrund der Krise mega leidet. Und das ist so mein letztes Gebet noch für heute Morgen. Ich bitte dich, dass die Geschäfte wieder blühen dürfen. Dass du diesen Leuten irgendwelche Ideen, irgendwelche Zugang schenkst. Wie auch die Geschäfte wieder ins Laufen kommen können. Dass auch dort also deine mächtige Hand über uns sein. Und wir dürfen wie so merken, wie du mit uns unterwegs bist. Amen. Wir möchten noch einen Song rein. Und der Song, der passt mega gut, No Longer Slaves. Und ich glaube, du kannst eben auch ein Sklave sein von deiner Arbeit. Auch das ist ein Teil von Disteln und Dornen, von der ungeheiligten Form, wenn sich die Arbeit versklavt und du eben kannst schlafen, weil du rund um die Uhr musst daran denken. Wenn du einfach merkst, es ist so für dich, so wie, oder wenn du auch zu viel reinsteckst an Identität und du dich nur noch darüber definierst, wer bin ich, was schaffe ich, bin das, was ich schaffe, oder? Dann ist es ungesund. Und wenn wir das Lied singen, No Longer Slaves, dann sagen wir, ich bin nicht Sklave von meiner Angst, aber ich bin auch nicht Sklave von meiner Arbeit. Sondern ich bin ein Knecht, ich bin Nachfolger von Jesus. Und in dieser Zeit, wir haben heute nur ein Lied, also warte nicht zu lange mit dem Abend, was ist es dann plötzlich vorbei. In dieser Zeit kannst du einfach links oder rechts Abend mal nehmen. Wir werden es nicht verteilen, sondern du kannst es einfach holen. Und danke, Vater Himmel, auch für das Abendmahl, das du eingeführt hast am Passafest, das erste Mal von Jesus selber. Und es ist, wenn wir das Brot nehmen, dann gedenken wir an den Leib, der gebrochen worden ist, an die körperlichen und seelischen Leiden von Jesus. Und wenn wir den Wein nehmen oder den Traubensaft, denken wir an das neue Blut, also das Blut, an den neuen Bund, das ganze Leben, das wir haben mit dir. Und wenn wir morgen arbeiten, Montagmorgen um 5:30, 6:00, wenn auch immer der Wecker läutet, dann gehen wir mit der Einstellung von dem neuen Bund dort dran hin. Und mit dem Blut, das geflossen wurde, mit dem neuen Bund, mit dem neuen Leben. Und an das möchten wir denken, wenn wir auch heute Abend mal nehmen. Amen.